Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Wir sind schon langsam auf der Schlussgeraden. Heute Abend, morgen Abend und dann Samstagabend und dann ist es auch schon wieder vorbei mit dieser Serie, aber hoffentlich nicht mit dem Bibelstudium für Sie persönlich. Und hier in der Gemeinde wird es viele weitere Angebote geben und Möglichkeiten, sich weiter mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Glauben Sie mir, man kann in einer Woche bei weitem nicht all das präsentieren und zeigen, was es an spannenden Schätzen in der Bibel und besonders in der Prophetie zu entdecken gibt. Und das gilt auch natürlich für alle, die jetzt wieder live zugeschaltet sind im Livestream. Und wir freuen uns, dass auch ihr wieder dabei seid und wie immer die Erinnerung und die Einladung, wenn ihr in der Nähe von Bern wohnt, kommt doch mal hier vorbei. Hier gibt es viele interessante Dinge zu erleben in der Gemeinde und auch bei diesen Vorträgen. Wir wollen heute uns noch einmal in die Prophetie hineinstürzen, eine ganz besonderen Art und Weise. Wir haben ja begonnen mit Daniel Kapitel 2, mit den Weltreichen dargestellt durch die Metalle in dem Traum von Nebukadnezar. Wir haben dann über diesen einen Gott gesprochen, der die Zukunft kennt, seinen Charakter, sein Wesen analysiert, den großen Kampf betrachtet, dann den Erlösungsplan, die gute Nachricht, dass jeder einzelne von uns frei werden kann von Schuld und Sünde, ewiges Leben haben kann. Wir haben gesehen, wie das nicht nur eine theologische Wahrheit ist, sondern wir im Alltag praktisch mit Gott Schritte machen können, auf ihn zu, ihn immer besser kennenlernen können, mit ihm leben können. Und in den letzten beiden Abenden haben wir dann über zwei Themen gesprochen, die ganz essentiell sind für unsere christliche Erfahrung, die aber oftmals in der Christenheit falsch verstanden werden. Einmal der Tag, den Gott sich ausgesucht hat, um mit uns besonders Zeit zu verbringen, um die Beziehung zu pflegen. Der siebte Tag, Sabbat, der am Samstag einmal die Woche für uns da ist, damit wir unseren Schöpfer kennenlernen und mit ihm gemeinsam Zeit verbringen können. Und dann gestern die Frage, was ist eigentlich Leben und was ist Tod? Was ist die Grundlage unserer Existenz? Und wie wir gesagt haben, gerade bei diesen beiden Themen gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen, sehr viel falsche Ideen innerhalb der Christenheit. Und das führt uns so ein bisschen wieder jetzt zur Prophetie. Denn wir wollen verstehen, warum ist das so? Und wenn man mit Giften arbeitet, wir haben es ja gerade gehört, dann kann Aktivkohle helfen. Nicht alle sind Freunde von der Kohle, nicht wahr? Die schmeckt ein bisschen sandig, wie wir gehört haben. Es knirscht ein bisschen in den zwischen den Zähnen. Manch einem geht es auch bei diesen Themen so. Das möchte man nicht immer hören, nicht wahr? Der Antichrist und diese Dinge, ja? Warum sollen wir uns als Christen damit überhaupt beschäftigen? Aus einem einfachen Grund. Wenn es so viel Irrlehren gibt, dann müssen wir auch verstehen, wie diese Irrlehren aus unserem Kopf herausgesogen werden können. Also wenn es jetzt ab und zu heute oder morgen ein bisschen knirscht zwischen den Zähnen, wenn wir Dinge vielleicht auch anschauen werden, die vielleicht etwas unpopulär sind oder unbequem, dann immer daran denken, Aktivkohle hat keine Nebenwirkung und biblische Prophetie auch nicht. Sie saugt nur Gift aus unserem Kopf heraus. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich gemeinsam beten und dazu lade ich uns alle ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns heute hier zusammengeführt hast, dass wir aus deinem Wort lernen können. Und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Geist gegenwärtig bist, dass du alles Störende fernhältst, alles hinwegnimmst aus unseren Herzen, aus unseren Gedanken, was dich hindern könnte, uns zu segnen, sodass wir uns voll konzentrieren können auf die wichtigen Themen, die wir heute Abend und auch dann morgen besprechen werden. Und dich bitten, dass in all dem wir dein Wesen, deinen Charakter erkennen können. Und danken dir im Namen Jesu. Amen. Wölfe im Schafspelz, Teil 1. Das sagt schon, dass wir morgen an der Stelle weitermachen werden. Das Thema ist zu groß, als dass man es in einen Abend hineinpacken könnte. Wir werden morgen dann die Fortsetzung haben. Also wer heute kommt und morgen nicht da ist, der hat dann wirklich was verpasst. Wie schon gerade gesagt, manche Menschen lieben die Endzeitprophetie und sie lieben die Frage vom Antichristen und könnten stundenlang vor YouTube verbringen, um die Zahl 666 zu studieren und alle Hintergründe zu verstehen. Anderen dagegen ist das gar nicht so verständlich, warum man als Christ sich überhaupt mit solchen Dingen beschäftigen sollte. Macht das nicht einfach nur Angst? Ist das nicht vielleicht irgendwas, was einem dann vom Evangelium ablenkt? Sollten wir uns nicht lieber mit den guten Nachrichten beschäftigen? Lassen Sie mich das mal so erklären. Das Ganze ist ein bisschen wie Käse. Ich habe das große Vorrecht, jetzt diese Woche bei dem Ehepaar Güsin zu übernachten im Emmental. Und es ist ganz toll dort. Und wir hatten heute die Gelegenheit, einmal für ein paar Minuten die Schaukäserei im Emmental zu besuchen. Nun, ich bin zwar jetzt kein Käsekenner. Es ist nicht so, dass ich jetzt tonnenweise Käse zu Hause esse. Aber ich weiß, als Kind haben wir viel so auch Emmentaler gegessen und jetzt war ich ganz interessiert mal, wie dieser Emmentaler so gemacht wird. Das war jetzt ganz spannend, aber deswegen werde ich das heute nicht erzählen. Aber was ich gelernt habe ist, die Emmentaler, die bestehen darauf, dass der Emmentaler Käse auch aus Emmental kommt. Es soll nämlich auch Imitate geben. Die klingen dann auch wie Emmentaler Käse, sind aber gar kein Emmentaler Käse, sodass ich, wie ich heute gelernt habe, der echte Emmentaler Käse sogar eine, wie heißt AOP, so ein Siegel hat. Ja, das ist der Emmentaler Käse AOP, das ist also das ganz Original. Mit dem Evangelium ist es auch so. Es gibt ein Original, das kommt von dort, wo das Evangelium erfunden worden ist, nämlich vom Himmel. Und dann gibt es in dieser Welt sehr viele Imitate, die heißen auch Evangelium, sind aber nicht das Evangelium. Und insofern ist die biblische Prophetie sehr wichtig, denn sie zeigt uns, was ist das Original und sie zeigt uns auch, wo sind die Fabriken der Imitatoren. Wir haben am ersten Abend, wie gesprochen, Daniel 2 beleuchtet. Daniel, der vor dem Großkönig stand, sein Name war Nabucodonosor II, genau. Und wir haben gesehen, wie sein Traum, der Weltreiche von Daniel, erst ihm erzählt worden ist und dann auch erklärt worden ist. Nun, diesen Traum hatte Großkönig Nabucodonosor II in seinem zweiten Jahr und erlebte tatsächlich noch mehr als 40 Jahre, ist dann im Frieden gestorben. Was damals sehr recht ungewöhnlich war. Einige weitere Herrscher folgten in schneller Aufeinanderfolge und dann kam der letzte babylonische König. Sein Name war Nabonidus. Das war der, ich glaube, ich habe es in einer Frage-Antwort-Zeit schon mal kurz erwähnt, der sich in die Oase nach Arabien zurückzog, Bücher gelesen hat und Schriftrollen und seinem Sohn als Vizekönig die Regierungsgeschäfte überließ. Sein Sohn hieß Belsazar. Und als der dann als Vizekönig in Babylon regierte, war Daniel mittlerweile schon Jahrzehnte älter, war sehr alt, ein Senior. Und in dieser Zeit hatte Daniel eine weitere Vision, einen Traum. Wir lesen hier im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Diese Vision, diese Prophezeiung ist absolut spektakulär. Er sah ein gewaltiges Meer, aufgewühlt von den Winden der Erde. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Also Daniel sieht ein großes Meer und die Winde blasen auf das Meer und die Wellen schlagen hoch und aus diesem Meer steigen Tiere empor. Nun, wir wollen fragen, was sind diese Tiere, was ist das Meer und was ist der Wind? Bei den Tieren ist es ganz einfach. Es heißt hier, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Die Tiere standen für Könige oder für Königreiche. So haben wir es bei Daniel 2 ja auch gesehen. Das goldene Haupt war der Großkönig Nebukadnezar, aber auch sein Königreich und auch in Daniel 7, die wir sehen werden, sind Könige synonym für Königreiche, für Imperien, für Weltreiche. Vier Weltreiche werden hier präsentiert. Diese Idee, Königreiche durch Tiere zu repräsentieren, ist nicht so absurd. Zum Beispiel, wenn ich dieses Tier zeige, an welche Nation denken Sie unwillkürlich? Amerika, genau, oder bei dieser Nation hier, Russland, bei diesem Tier, genau. Oder dieses Wesen erinnert uns an China, genau. Wir machen das heute noch so und dementsprechend also nichts Ungewöhnliches. Wofür steht jetzt also dieses Meer, aus dem diese Tiere entsteigen? Und auch hier finden wir wieder, wie prophetische Bücher sich gegenseitig erklären. Offenbarung 17, Vers 15 sagt, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen, also aus den verschiedenen Gegenden der Welt, wo Menschen und Kulturen und Völker leben, entstehen diese Weltreiche. Bleibt also noch der Wind oder die vier Winde des Himmels. In Offenbarung 7 lesen wir von diesen vier Winden. Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, und dann geht es weiter, und dann heißt es, und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Die Idee ist, die Engel halten hier die vier Winde zurück, weil wenn sie die Winde loslassen, dann gibt es Schaden. Die Winde stehen also für eine Schädigung. Und wenn die Völker sich aufgewühlt werden, weil sie sich gegenseitig schädigen, also das Meer aufgewühlt wird durch die Winde, auf welche Art und Weise schädigen sich Völker normalerweise? Krieg, genau. Entsprechend finden wir auch in Jeremia, dass der Sturm zu Erschlagenen führt. Ja, also das Bild des Windes, des Taifuns, des Sturms führt, ist eigentlich ein Bild für Krieg, für die Folgen von Auseinandersetzung. Also das Bild ist eigentlich sehr konsistent. Da sind die Völker und der Wind des Krieges mischt dieses Völkermeer auf und aufgrund der Kriege unter den Völkern entstehen Weltreiche, Königreiche. Soweit so gut. Was ist das erste Tier, das dort aus dem Meer emporsteigt? Und die Bibel sagt uns, dass es ein Löwe ist. Übrigens kann man hier schön noch ganz kurz erklären, warum in der Prophetie die Texte nicht immer buchstäblich ausgelegt werden. Vielleicht mache ich die kurze Klammer mal. Grundsätzlich sollte man die Bibel immer buchstäblich erstmal auslegen und nicht irgendwas hineininterpretieren, allegorisch, metaphysisch, sondern der Text meint, was er sagt. In der Prophetie verstehen wir aber viele Dinge symbolisch aus dem einfachen Grund, weil sie buchstäblich keinen Sinn machen würden. Oder schon mal einen Löwen gesehen mit Adlerflügeln, der aus dem Meer hervorkommt? Sowas gibt's nicht. Also gibt's da Seelöwen, aber die sehen anders aus, nicht wahr? Das erste Tier glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Die Frage ist also, wer ist dieser Löwe mit den Adlerflügeln? Auch hier wollen wir erst einmal die Bibel sprechen lassen. In der Bibel finden wir das Symbol der Löwen. Israel ist ein versprengtes Schaf. Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Gemäß dieses Textes, wofür könnte der Löwe stehen? Er könnte stehen für Assyrien oder Babylon. Also der Löwe selbst als Symbol wäre noch nicht eindeutig genug. Aber es ist nicht nur ein Löwe, es ist ein Löwe mit Adlerflügeln. Also wo kommen die Adlerflügel her? In Habakuk 1, Vers 6 spricht es von den Chaldäern. Die Chaldäer, das war der Elite-Stamm der Babylonier. Haben wir ja auch in Daniel 2 schon gehabt, diese Chaldäer, die dann kamen zu dem König. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses, ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern und so weiter. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter, sie fliegen daher wie ein Adler. Also der Löwe selbst wäre noch etwas ambivalent gewesen. Man hätte sagen können, es ist Assyrien oder Babylon. Aber ein Löwe mit Adlerflügeln muss das Königreich Babylon, das Königreich der Chaldäer gewesen sein. Und interessanterweise finden wir noch heute in der Archäologie so Löwen, die so ein bisschen geflügelt aussehen. In den Monumenten, die an Babylon ausgegraben worden sind, hier ein Modell von der Prozessionsstraße im Berliner Pergamonmuseum, hier ist dieses Ishtar-Tor, das wir schon am Freitagabend angeschaut haben. Und man sieht hier diese ganzen Löwen. Wenn also Daniel Tag für Tag zur Arbeit gegangen ist, auf dem Weg ist er ständig an diesen Löwen vorbeigekommen, die so geflügelt aussahen. Als Daniel diesen Traum hatte und er sieht aus dem Meer diesen Löwen mit Adlerflügeln, war ihm sofort klar, wer gemeint ist. Und da kann man sie heute noch beobachten. Also der Löwe mit den Adlerflügeln steht symbolisch für Babylon und damit für dasselbe Königreich, das auch in Daniel 2 mit dem goldenen Haupt bezeichnet worden war. Jetzt haben wir schon so eine kleine Idee, wohin die Reise gehen könnte. Das zweite Tier war ebenfalls sehr interessant, ein Bär mit 3 Rippen im Maul. Dort heißt es, und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet, also eine Seite ist größer als die andere und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf und friss viel Fleisch. Was total interessant ist, was wahrscheinlich die wenigsten von uns wissen, ist, dass noch als Babylon Weltmacht war und wir ahnen ja schon, wer jetzt kommen könnte, nicht wahr? Die Meder und die Perser, die kennen wir schon aus Daniel 2. Als die Meder und Perser langsam stärker wurden, hat sich König Nabonidus in seiner Oase in Arabien gedacht, ich brauche Hilfe. Und er hat noch in seiner Amtszeit eine Koalition geschmiedet mit dem Pharao von Ägypten, Pharao Apris, und dem König des Westkleinasien, heutige Westtürkei, des Königreiches Lydien, das war der König Krösus. Ja, Krösus kennt man vielleicht als besonders reich, nee, reich sein wie Krösus. Die Lyder waren ein interessantes Volk, die hatten das Münzgeld erfunden. Das waren die ersten, die mit Münzen bezahlt haben, entsprechend waren sie sehr reich. Und diese 3, Babylon, Ägypten und Lydien, hatten eine Allianz gemeinsam geschmiedet. Für Daniel muss das sehr interessant gewesen sein, weil er in dem Traum saß, dass das nächste Weltreich 3 Rippen im Maul haben würde. Und tatsächlich, als die Meder und Perser und der General Kyros dann sich anschickten, Babylon zu erobern, haben sie nicht nur Babylon erobert, sondern auch Lydien und Ägypten, alle 3 Nationen dieser Koalition. Sie haben übrigens angefangen mit Lydien. Die Geschichte ist total interessant, denn in Lydien die Lyder hatten eine tolle Kavallerie, die hatten gute Reiter. Und die Hauptstadt Sardes, die wurde von diesen Reitern gut bewacht. Und als Kyros mit seiner Armee anrückte, hat er sich überlegt, was kann ich machen, um Sardes einzunehmen. Also Sie erinnern sich, der Kyros war der auch den Euphrat umgeleitet hat. Das war ein Mann kreativer Ideen. Also hat er sich überlegt, wie kann ich die Kavallerie der Lyder besiegen? Und er kam auf die geniale Idee, ich benutze Kamele. Denn Pferde mögen keinen Kamelgeruch. Hat also seine ganzen Reiter absitzen lassen, hat ihnen Kamele gegeben und dann ist die persische Kavallerie auf Kamelen angerückt, nicht wahr? Und als die Lyder auf ihren Pferden los sind, ja, auf sie mit Gebrüll, nicht wahr? Und die Pferde dann so plötzlich die Kamele gerochen haben, haben die gescheut, sind weggerannt und Kyros konnte dann die Stadt ganz einfach erobern. Also wenn Sie mal einen militärischen Trick brauchen, Kamele sind sehr empfehlenswert gegen Pferde. Das war 547, ein paar Jahre später wurde Babylon erobert und dann ist Kyros gestorben in einer Schlacht im Osten gegen eine Königin, sogar interessanterweise. Und sein Sohn Kambyses hat das dann vollendet und hat in einem großen Feldzug Ägypten besiegt und hat sich dann zum Pharao krönen lassen. Und so wurde dieses Reich Medo-Persien noch sehr viel größer als Babylon. Und dann kam das dritte Tier und von dem heißt es hier, es war ein Panther, das hatte 4 Vogelflügel auf seinem Rücken, auch 4 Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Das ist sehr interessant. Auch hier sieht man wieder, das gibt's in der Natur eigentlich nicht. Ich war 4 Köpfe und 4 Flügel. Der Panther ist ein sehr schnelles Tier. Mit 4 Flügeln ist er noch umso viel schneller. Und wir haben ja gelernt, die Perser wurden von den Griechen, von Alexander dem Großen erobert. Der war enorm schnell. Er hat dieses ganze Gebiet hier mit 40.000 Soldaten in etwas mehr als 8 Jahren komplett erobert. Das haben die Amerikaner mit all ihrer Waffentechnik bis heute nicht geschafft. Nicht wahr? Die scheitern schon hier und hier und ziehen sich mal wieder zurück. Als Alexander der Große, ich habe euch schon ein paar Geschichten erzählt, ich wollte die Zeit nicht vergeuden, noch mehr Geschichten von ihm zu erzählen, aber als er dann hier sich durch den ganzen Mittleren und Nahen Osten gekämpft hatte und hier dann zurück musste, nicht wahr, weil es nichts mehr zu erobern galt, dann kam er zurück hier und hat sich in Babylon feiern lassen. Wo ist Babylon? Da ist Babylon, genau. Hat die große Feier veranstaltet. Ich glaube, ich habe erzählt, wie er sich besoffen hat, dann tot umgefallen ist fast, also krank wurde. Und dann war die große Frage, er war, glaube ich, 31 Jahre alt und er hatte noch keinen legitimen Nachfolger. Er hatte zwar einen Sohn, der hieß Herakles, aber der war aus einer nicht standesgemäßen Beziehung, war keine Ehe gewesen, der war unehelich und so ging das nicht. Und Alexander hatte zwar eine persische Prinzessin geheiratet, die Roxanne, aber der Thronnachfolger, der war, sagen wir, noch nicht ganz geboren. Der war noch im Bauch. Dem konnte man die Krone auch noch nicht aufsetzen. Und so war man völlig außer sich, was soll man tun? Und ungefähr 20 Generäle haben sich um das Sterbebett von Alexander versammelt und haben ihm die Frage gestellt, Alexandros, wer soll dich beerben? Wer soll das große Weltreich jetzt führen? Und Alexander war ein brillanter Mann, aber an diesem Abend hat er eine sehr dumme Antwort gegeben. Er sagte, der Beste. Was meinen Sie wohl, wer von den 20 Generälen um das Sterbebett von Alexander hat sich angesprochen gefühlt? Alle, genau. Und so gab es Bürgerkrieg. Jahrzehnte, also 20 Jahre mindestens Bürgerkrieg. Man hat versucht, das erst diplomatisch zu machen, hat gar nichts funktioniert. Es ist auch ungefähr fast die gesamte Familie noch von Alexander, auch seine Frau und sein ungeborener Sohn und sein später dann auch der uneheliche Sohn sind alle umgekommen, weil man wollte auf jeden Fall keine Nachfolger mehr haben. Und dann hat das Jahrzehnte gedauert, 20 Jahre, bis irgendwann sich 4 Generäle durchsetzten, die sich entschieden, das Reich aufzuteilen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Es gab noch einen 5., den Antigonus, der wollte das gesamte Reich haben und die anderen 4 haben sich gegen ihn gestellt. Das war Lysimachus, Kassander, Ptolemäus und Seleukos. Seleukos kam dann hier von Osten, hatte gerade hier Elefanten gekauft in Indien und ist mit den Elefanten hier dann gekommen zur Schlacht von Ipsos und hat dort dann den Sieg herbeigebracht. Und man hat das Reich aufgeteilt, Seleukos bekam den großen Löwenanteil hier, Ptolemäus bekam Ägypten und Kassander bekam hier Makedonien und das griechische Festland und Lysimachus hier den ganzes Gebiet um den Bosporus. Die Grenzen haben sich später immer wieder verschoben, weil die nie lange Frieden hatten, es gab immer wieder Krieg, vor allem auch hier um Israel und Palästina, aber interessant ist also, dass die Bibel präzise vorhersagte, dass dieses große Weltreich in genau 4 Nachfolgereiche aufgeteilt werden würde, die sogenannten Diadochenreiche. Aber auch damit sollte natürlich nicht zu Ende sein, ein 4. Reich sollte kommen und das sah so merkwürdig aus, dass der gelehrte Daniel, der jahrzehntelang an der Universität in Babylon studiert und gelehrt hatte, nach Durchsicht aller zoologischen Werke Babylons nicht wusste, wie er dieses Tier benennen sollte. Das gab's irgendwie nicht in seinen Breitengraden. Deswegen sagte er, nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein 4. Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, Achtung, eiserne Zähne. Das 4. Tier hat Zähne aus Eisen. 4 und Eisen, Daniel 2, das 4. Metall war Eisen, da sieht man also, wie das korreliert. Das passt also zusammen, ist nicht einfach nur zufällig. Tatsächlich wiederholt Daniel 7 die Weltreiche von Daniel 2 und gibt dabei weitere Informationen. Ist also nicht nur Wiederholung, sondern Vertiefung. So ein bisschen wie der gute alte Overhead-Projektor. Wenn man da eine Folie drauflegt und noch eine Folie und noch eine Folie, dann ergibt das immer ein immer komplexeres Bild. So ist das auch mit den Prophezeiungen der Bibel. Und wenn Sie mal sich die Mühe machen, all diese ganzen ausgestellten Roll-Ups zu lesen, werden Sie genau das sehen. Das passt alles übereinander und ergänzt sich. Und dann heißt es, dass er sich besonders für dieses 4. unbenannte, schreckliche Tier interessierte. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das 4. Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat, auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf. Also die habe ich noch vergessen, genau. Nee, die habe ich nicht vergessen, kommt doch. 10 Hörner. Also wir haben hier dieses 4. Tier und dieses 4. Tier ist dasselbe natürlich wie die eisernen Beine von Daniel 2. Das heißt hier, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. Da sehen wir also, es geht nicht nur um einzelne Könige, sondern um Königreiche. Das auf Erden sein wird, das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Also diese Sprache ist sehr auf militärische Unterdrückung und Gewalt angelegt und das passt sehr gut zum Römischen Reich, das sich nach und nach nicht nur die vier Diadochenreiche im östlichen Mittelmeerraum schnappte, sondern auch noch weit ausgriff nach Westen und Norden und überall hin. Und wir haben die Zeugnisse der Kultur natürlich. Jahrhundertelang war die Welt im eisernen Griff Roms. Das muss man sich mal vorstellen. Babylon regierte ungefähr 70 Jahre, Medo-Persien ungefähr 200, Griechenland nochmal 200. Aber für Rom ist die Zeit mit mehr als 500 Jahren anzusetzen. Und hier haben wir noch einige Überreste auf dem Forum Romanum in Rom. Und dann heißt es hier, dass dieses Tier 10 Hörner haben würde. Die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Wir haben bei Daniel 2 gesehen, dass nach dem Eisen kam Eisen und Ton. Nicht wahr? Das Zerspaltene, das geteilte Reich, das nicht mehr einig werden würde. In Daniel 2 hatten wir dort Europa gesehen und genau diese europäische Komponente, die finden wir jetzt hier in diesen 10 Hörnern, die danach kommen sollte. Ich habe ja die Geschichte erzählt von den Xiongnu, nicht wahr? Den Hunnen, die aus der Steppe kamen, die Germanen vor sich hintrieben. Die ersten, die ins Römische Reich gedrängt wurden, waren die Westgoten noch vor 400. 378 war die Schlacht von Adrianopel, wo sie sich festgesetzt haben und dann später 410 Rom belagerten und einnahmen. Zum ersten Mal wurde Rom nach 800 Jahren wieder eingenommen. Das war ein Schock. Das war schlimmer als 9/11 heutzutage. Das hat die Weltgeschichte verändert damals. Dann 406 kamen in der Silvesternacht die Alanen und Sueben und Vandalen alle hier über den Rhein, der zugefroren war, in das Römische Reich. Und so ging das dann Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und interessanterweise kann man sogar 10 germanische Stämme identifizieren, die alle sich dann im weströmischen Teil Roms niederließen. Und zwar sind das die Angelsachsen, die Franken, die Westgoten, die Langobarden, die Burgunder, die Sueben, die Alamannen, die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Die Geschichte ist natürlich recht komplex und wir vereinfachen das ein bisschen hier jetzt aus Zeitgründen. Aber man kann für diese Reiche angeben, in welchem Gebiet sie sich niedergelassen haben und wo welche Nation heute sozusagen aus diesem Königreich mehr oder weniger entstanden ist oder heute in dem Territorium ist, wo das Königreich damals bestanden hat. Bei den Angelsachsen ist es relativ einfach. Die Angelsachsen waren wo? In England. Ja, da haben die sich, das waren die Angeln und die Sachsen haben einen gemeinsamen Stammesverband gemacht und haben dann England erobert. Die Franken, die haben sich größtenteils wo niedergelassen? In Frankreich, genau, deswegen heißen die auch Frankreich. Die Westgoten, wo haben sich die Westgoten niedergelassen? Also Tipp, die waren im Westen. Genau, in Spanien, heute noch in den Kanarischen Inseln werden die Festlandspanier Godos genannt, nicht wahr, die Goten. Die Langobarden, das waren so die Nachzügler, das waren die allerspätesten, die kamen später als alle anderen. Setzten sich fest in Italien, ganz genau, die Burgunder. Die waren, naja, das ist ein bisschen, wenn ich schon in der Schweiz bin, muss ich das genau erklären, nicht wahr? Nicht alle Schweizer, die heute Schweizer sind, sind Burgunder von ihrer Abstammung her. Aber die Schweiz, die Burgunder waren vor allem in dem Bereich, der heute so die französische, die Westschweiz ist. Während möglicherweise ein ganzer Teil von den Deutschschweizern eher dann auf die Alamannen auch zurückgeht, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Dann haben wir die Sueben. Die Sueben, die siedelten wo? Die siedelten in Portugal und dann haben wir die Alemannen oder auch die Alamannen, die hießen Alamannen oder Alemannen, weil sie nicht alle Männer waren, aber das heißt tatsächlich der Name, alle Männer. Das waren diese, man muss sich vorstellen, diese Stämme waren große Konföderation. Das ist ähnlich wie mit den Indianern im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert. Das waren ursprünglich alles kleine Stämme und als dann die Römer mit ihnen gekämpft haben, haben die sich zu großen Stammesverbänden zusammengeschlossen. Wie später dann die Apachen und die Sioux und so weiter. Und einer dieser Stammesverbände, das waren die Franken, die Freien. Frank heißt frei.
Frank und Frei, nicht wahr? Und die Alamannen waren auch so ein Stammesverband, alle Männer zusammen, die Alamannen, ja, und das sind die, die dann vor allem in Süddeutschland, auch über den Bodensee hinaus, so in die Bergregionen hier gesiedelt haben. Ich habe jetzt einfach mal Deutschland geschrieben, aber Sie dürfen gerne mit mir darüber diskutieren. Und interessant ist allerdings, dass die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen aus der Geschichte verschwunden sind. Nun, es gibt einige, die behaupten, dass die Vandalen immer noch zu finden sind, vor allem auf öffentlichen Plätzen. Aber die Vandalen, der Geschichte, die übrigens nicht so schlimm waren, wie ihr Name, ihr Ruf sagt, die Vandalen, die Ostgoten, die Heruler, die sind verschwunden, obwohl sie sehr mächtig waren eine Zeit lang. Und der Grund liegt darin. Daniel sah neben diesen Geschehnissen der europäischen Geschichte, sah er noch etwas anderes. Er sah etwas, das in Daniel 2 nur so ganz im Hintergrund eine Rolle spielte, mit dem Ton. Etwas, was jetzt sehr viel deutlicher zutage tritt in Daniel 7. Ein kleines Horn. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Also hier sieht er ein kleines Horn, das bleibt aber gar nicht klein. Ich nenne es meistens das kleine Horn, aber eigentlich ist es gar kein kleines Horn. Weil es wird größer als die anderen. Zumindest sah es größer aus. Ein ganz merkwürdiges Ding. Hat Augen, redet große Dinge. Und weiter wird hier gesagt, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und so weiter und so fort. Und dann in Vers 24, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein, andersartig sein, von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Also dieses kleine Horn hat etwas damit zu tun, dass die Ostgoten, die Vandalen und die Heruler verloren gegangen sind in der Geschichte. Daniel in Daniel 7 sagt ein bisschen was über den Löwen, ein bisschen was über den Bären, ein bisschen was über den Panther, ein bisschen was über das vierte Tier, aber am allermeisten fokussiert er sich auf dieses kleine Horn. Er möchte, dass der Leser vor allem sich auf diese Macht konzentriert. Um die geht es vor allem in dieser Prophetie. In Vers 25 sagt er, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn Sie jetzt denken, meine Güte, das klingt aber mysteriös. Sind Sie genau richtig hier? Das werden wir jetzt alles aufdröseln, wie ein Detektiv. Und wir werden nicht einfach sagen, oh, ich denke, das könnte das bedeuten. Nein, wir wollen die Bibel selbst sprechen lassen und Schritt für Schritt ganz solide, ohne Spekulation, ohne YouTube-Videos, einfach ganz nah an der Bibel nüchtern herausfiltern, was dieses kleine Horn bedeutet. Also, wer ist das kleine Horn? Wir wollen nicht einfach hineinstürzen, sondern ganz vorsichtig, Stück für Stück, uns das präzise anschauen, damit jeder heute Abend hier gehen kann und sagen kann, es ist absolut wasserdicht, das kleine Horn kann nur das sein. Ich habe viele Menschen getroffen, die mir gesagt haben, oh, das kleine Horn ist bestimmt der Islam. Andere sagen, oh, das kleine Horn, das ist vielleicht der Fernseher. Das kleine Horn, das ist das Böse in uns. Ja, alles Mögliche. Der Antichrist ist das oder jenes oder solches. Das kleine Horn hier, und deswegen ist der Daniel so interessiert daran, ist dieselbe Macht, die später im Neuen Testament auch der Antichrist genannt wird. Und deswegen sollten wir sehr genau hinschauen, was hier gesagt wird. Also schauen wir uns mal die Indizien an. Gehen wir vor wie ein Kriminalbeamter. Was sind die Indizien? Das erste Indiz ist, es fällt nicht einfach vom Himmel, das kleine Horn, sondern es steigt aus dem vierten Tier hervor. Es ist ein Horn auf dem vierten Tier. Und wenn das vierte Tier das Römische Reich ist, dann muss das kleine Horn aus dem Römischen Reich hervorgehen. Macht das Sinn? Also China ist schon mal ausgeschieden. Und der Fernseher auch, denn der Fernseher ist nicht von den Römern erfunden worden. Die haben zwar viel erfunden, aber nicht den Fernseher. Könnt ihr gleich mal streichen von der Liste. Das zweite Indiz ist, dieses Horn kommt zwischen den anderen Hörnern hervor, ja, zwischen denselben. Da gibt es also verschiedene Hörner, die stehen für diese verschiedenen europäischen Königreiche, die wir heute als Europa kennen, mit all den Veränderungen, die es gegeben hat in der Zwischenzeit. Aber mittendrin kommt dieses kleine Horn empor. Es ist also nicht irgendwo ganz am äußersten Ende, irgendwo bei den westschottischen Hebriden oder so, halb im Ozean. Nein, es ist quasi mittendrin, statt nur dabei. Drittes Indiz, drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Also diese drei Stämme, die Heruler, Vandalen und Ostgoten, müssen ausgerottet werden durch dieses kleine Horn. Und auch da müssen wir sagen, Chinesen haben nichts damit zu tun gehabt. Auch die fallen raus. Oder auch der Islam hat damit gar nichts zu tun. Nun, das vierte Indiz, es kommt nach den anderen Hörnern. Also die Idee ist, man sieht also dieses Tier, dann kommen die 10 Hörner. Und als die 10 Hörner schon zu sehen sind, dann bricht quasi als verspäteter Nachzügler das kleine Horn noch hinterher und reißt dabei 3 andere raus. Rom als Imperium fiel im Jahre 476, das war, als der Herulerkönig Odoaker den Kaiser Augustulus absetzte. Das war ein sehr signifikanter Akt, denn bis dahin sind alle Kaiser durch Tod abgesetzt worden. Ja, man ist als Kaiser Kaiser, bis man tot ist. Und entweder stirbt man eines natürlichen Todes, das kam selten vor, oder man wird ermordet. Zum ersten Mal in der Geschichte fast des Römischen Reiches überhaupt wurde Augustulus, der Kaiser, einfach abgesetzt. Man hat ihm gesagt, du bist jetzt Privatmann. Damit hat Odoaker ausgedrückt, das Römische Reich hört auf zu existieren. Das Amt des Kaisers gibt es nicht mehr. Das war 476 und dann hat der Odoaker sich zum Rex Italiae benannt, zum König Italiens, und die Franken haben ihr Königreich gegründet und die Goten, und dann ging das so immer weiter. Dieses kleine Horn muss also nach 476 erst entstehen, und auch das passt zum Beispiel nicht auf China, weil die waren schon vorher da. Dann haben wir das fünfte Kennzeichen. Es ist verschieden von allen anderen. Irgendwie ist der Charakter anders. Es ist nicht noch eine andere Nation, noch ein anderer germanischer Stamm. Nein, nein, nein. Irgendwie ist das eine ganz andere Kategorie sozusagen. Sechstes Indiz. Es führt Krieg gegen die Heiligen. Jetzt, ich weiß nicht, was Sie beim Wort Heiligen denken. Hier sind nicht Menschen gemeint mit einem gelben Schein über dem Kopf oder die irgendwo im Himmel daher schweben. Die Bibel definiert Heilige sehr bodenständig, nämlich als diejenigen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das sind Heilige. Menschen, die also an Jesus glauben und aus Glauben und aus Dankbarkeit für die Erlösung die 10 Gebote halten. Die sind die Heiligen. Jesus sagt in Johannes 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also Menschen, die sich am Wort Gottes orientieren, das Wort Gottes zum Maßstab ihres Lebens machen. Gegen diese bibeltreuen Christen würde das kleine Horn Krieg führen. Das sagt das sechste Indiz. Das siebte Indiz sagt, dass es freche Reden gegen den Höchsten führt. Und der Höchste in Daniel und auch in der Bibel, das ist natürlich wer? Das ist Gott selbst. Er ist der Allerhöchste. Und wenn man freche Reden gegen Gott redet, dann nennt man das auch Gotteslästerung oder Blasphemie, welches Wort man immer verwenden will. Und interessant ist jetzt, was die Bibel unter Blasphemie, unter Gotteslästerung versteht. Wir finden im Neuen Testament vor allem 2 Definitionen oder 2 Merkmale von Gotteslästerung, wie sie in der biblischer Zeit definiert worden ist. Zum einen finden wir in der Geschichte von Jesus folgende Situation. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also im biblischen Denken, im Volk Gottes war es so, wenn ein Mensch, der nur Mensch war, behauptet, ich bin Gott, dann ist das Gotteslästerung. War das im Fall von Jesus Gotteslästerung? Ja oder nein? Nein, denn Jesus war zwar Mensch, 100%, aber er war auch Gott. Aber wenn ein Mensch, der eben nur Mensch ist und nicht Gott, was auf alle anderen Menschen zutrifft, behauptet, dass er Gott hat oder göttliche Attribute, dann ist das Gotteslästerung. Der zweite Aspekt ist der, und als Jesus ihnen Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Als Jesus sagte, ich kann dir die Sünden vergeben, empfand man das als Gotteslästerung, weil Man verstand, ein Mensch kann keinem anderen Menschen die Sünden vergeben. Nun, konnte Jesus anderen Menschen die Sünden vergeben, ja oder nein? Nur, weil er Gott war. Übrigens ein sehr interessanter Beweis dafür, dass Jesus auch selbst Gott gewesen ist, denn er konnte Sünden vergeben. Aber Jesus ist eben die Ausnahme. In allen anderen Fällen, wenn ein Mensch behauptet, ich kann dir Sünden vergeben aufgrund meiner Autorität, dann ist das Gotteslästerung. Das wollen wir mal im Kopf behalten, wenn wir diese Indizien durchgehen. Achtes Indiz, vorletztes, es wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Das heißt, hier wird ein Versuch unternommen, das Gesetz Gottes irgendwie zu ändern. Davon werden wir dann noch gleich mehr hören. Und dann das neunte und letzte Indiz, man könnte vielleicht noch mehr finden, aber bei den neun soll es heute bleiben. Sie werden in seiner Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Auch wenn wir noch keine Ahnung haben, was das bedeutet, können wir schon mal festhalten, die Herrschaftsperiode dieses kleinen Horns wird vorhergesagt. Es wird also nicht ewig regieren, sondern für eine bestimmte Zeit. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Jetzt haben wir also diese neuen Indizien gesehen. Vielleicht ahnt der ein oder andere auch schon, wohin das gehen könnte. Aber bevor wir jetzt uns anschauen, was das alles sein könnte, wollen wir noch einen kleinen Schritt zurück machen und eine erstaunliche Parallele uns anschauen in einem Vers des Neuen Testamentes. Und das ist dieser Vers hier, an den wir ein paar Fragen stellen, bevor wir dann gleich wieder zu Daniel 7 zurückkommen. Paulus sagt in seinem Brief an die Thessalonicher im zweiten: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Man sieht schon an der Sprache, dass hier etwas ganz Ähnliches angesprochen wird. Hier sind die drei Fragen, die wir stellen wollen an den Text. Erstens, was ist es, ein Mensch der Sünde zu sein? Zweitens, was bedeutet dieser Begriff Sohn des Verderbens? Und drittens, was ist dieser Tempel Gottes? Erste Frage, was ist ein Mensch der Sünde? Dazu müssen wir verstehen, was ist Sünde? Wir haben schon gelernt, Sünde ist Gesetzlosigkeit, nicht wahr? Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wenn also der Paulus warnt vor einem Menschen der Sünde und Sünde ist Gesetzlosigkeit, dann könnte man diesen Menschen auch den Mensch der Gesetzlosigkeit nennen. Und das passt sehr gut, weil dieses kleine Horn versucht tatsächlich, das Gesetz zu ändern. Also ein Mensch der Gesetzlosigkeit. Was bedeutet Sohn des Verderbens? Das ist eine sehr interessante Formulierung. Die kommt sonst in der gesamten Bibel nur noch an einer einzigen Stelle vor, und zwar im sogenannten hohen priesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17, Vers 12. Dort heißt es, als ich bei ihnen in der Welt war, also Jesus betet zu Gott dem Vater, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Von wem spricht er hier? Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens. Er spricht von den Aposteln und von Judas, damit die Schrift erfüllt würde. Der Sohn des Verderbens im Gebet von Jesus ist nicht der Begriff für Kaiaphas oder für Pontius Pilatus oder für irgendeinen Feind von außen, der von außen Jesus bedroht, sondern für jemanden, der den Anschein erweckt, Jünger Jesu zu sein. Ja, im innersten Kreis Jesu, im innersten Zirkel sich befindet und von innen heraus Jesus angreift. Denn Judas war es, nicht wahr, der Jesus verraten hat und damit die ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Der Sohn des Verderbens meint also nicht einen äußeren Feind, vor dem wir zitternd davorstehen, sondern eher jemand, der von innen scheinbar den Eindruck erweckt, für Jesus zu sein und dabei eigentlich gegen ihn ankämpft. Vielleicht erinnert uns das ein bisschen an den zweiten Abend, als wir über den Krebs gesprochen haben, nicht wahr? Und über die Methode des Satans im Himmel, sich scheinbar auf die Seite Gottes zu stellen. Also ein Verräter von innen, so wie Judas es einer war. Das ist ein Sohn des Verderbens. Und dann ist die Frage, was bedeutet der Tempel Gottes? Der Tempel Gottes an der Stelle im Neuen Testament ist einfach die Gemeinde, wie wir sehen können. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also, Der Paulus warnt in 2. Thessalonicher vor einem Menschen der Gesetzlosigkeit, der das Gesetz Gottes ändern würde, der aber den Anschein erweckt, als würde er zu Jesus gehören, so wie Judas, der sich jetzt irgendwie in Gottes Volk hineinsetzt. Ja, wie setzt man sich in Gottes Volk? Paulus an anderer Stelle sagt zu den Ephesern, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Nicht alles, was aussieht wie Schaf, ist ein Schaf. Paulus warnt vor dem Abfall innerhalb der Christenheit. Er warnt vor Menschen, die innerhalb der Christenheit falsche Dinge lehren, Leute hinter sich herziehen, Parteien und Abspaltung gründen, um Menschen vom wahren Evangelium zu einem falschen Evangelium zu bringen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wir müssen also die Frage stellen, gibt es in der Geschichte eine Macht, einen Staat, wie auch immer, der anders als andere Staaten nach 476 entsteht, aus dem Römischen Reich, mitten in Europa, der den Eindruck erweckt, für das Christentum zu sein, der aber Dinge lehrt, die nicht mit der Bibel übereinstimmt, gegen Gottes treue, bibeltreue Nachfolger vorgeht und das Gesetz Gottes ändern möchte. Ich möchte heute Abend vorschlagen, dass sich diese Indizien sich nur in einer einzigen Macht der gesamten Weltgeschichte offenbaren, nämlich im mittelalterlichen Kirchenstaat. Ich möchte das ganz kurz an den neuen Indizien noch einmal nachweisen, dass niemand heute gehen kann und sagen kann, oh, das war vielleicht nur Interpretation. Das zeigt sich anhand dieser Indizien sehr deutlich. Zunächst einmal die Frage, kommt die römische mittelalterliche Kirche aus Rom? Ohne Frage, denn sie heißt ja sogar römische Kirche. Sie hat ihren Sitz in Rom gehabt und kam aus dem Römischen Reich hervor. Also der Punkt passt. Wie ist es mit dem zweiten? War sie mitten in Europa, ohne Frage, Rom, nicht wahr? Italien ist mitten in Europa und sie durchdrang dann auch all die europäischen Städte und Länder und Königreiche. Die gesamte europäische Geschichte ist ohne die römische Kirche, den Kirchenstaat, nicht zu erklären. Sie war dominant, dominanter oft als die einzelnen Dynastien der Königreiche. Wie ist es mit dem dritten Punkt, mit den drei Stämmen? Tatsächlich war es so, dass nach und nach die verschiedenen germanischen Königreiche sich dem römischen Bischof, von dem, der sich dann irgendwann ab 380 auch Papa nennen ließ, Papst, sich ihm nach und nach unterstellt haben, haben sich katholisch taufen lassen. Und es gab drei germanische Stämme, die das partout nicht wollten. Sie raten schon, welche das sind, oder? Die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten. Und entsprechend wurden sie mit militärischer Macht nacheinander ausgerottet. Man hatte erst die Ostgoten noch benutzt, um die Heruler auszurotten, 493. Dann ging es den Vandalen an den Kragen mit Hilfe oströmischer Truppen. Und dann im Jahre 538, merken Sie sich dieses Datum hier, 538, gut merken, waren die Ostgoten dran. Nun, 538 waren die Ostgoten noch nicht völlig besiegt. Viele überlebten noch Jahre und Jahrzehnte, vor allem in Norditalien. Aber 538 gaben sie im Mai hier sieht man den ganzen Feldzug, erst hier gegen die Vandalen, dann gegen die Ostgoten. 538 im Frühjahr haben die Goten ihre Belagerung von Rom aufgegeben und dadurch war Rom jetzt in der Lage, der Kirchenstaat sich dort zu entfalten und politische Macht aufzunehmen. Viertes Indiz, natürlich nach 476, was natürlich Sinn macht, 538 ist nach 476, das sieht jeder. Andersartig, der römische Kirchenstaat ist nicht nur ein Staat, er ist auch eine Kirche. Jetzt gut aufpassen, es geht hier gar nicht so sehr um die Kirche, es geht um den Kirchenstaat. Vielleicht möchte ich ganz wichtig einen Punkt einschieben. Hat Gott Babylonier geliebt? Oh ja, einige von ihnen sind sogar werden im Himmel sein. Wir haben das nicht behandelt, aber Nabukodonosor II. Hat sich am Ende bekehrt. Gott liebt Babylonier. Liebt Gott Meder und Perser? Oh, viele, viele tolle Meder und Perser in der Geschichte gewesen. Einige von denen hat Gott benutzt für großartige Dinge. Er nennt sie zum Teil sogar seine Gesalbten. Liebt Gott Griechen? etliche Griechen sind Christen geworden, haben sich zum Christentum, zum Gott des Himmels bekehrt. Liebt Gott Römer? Einige der besten Menschen im Neuen Testament sind Römer. Jesus nennt einen römischen Hauptmann und sagt zu ihm, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das hindert aber den Daniel nicht, das römische Reich als ein schreckliches Tier darzustellen. Weil der Daniel und wie alle biblischen Schreiber sehr wohl unterscheiden konnten zwischen dem römischen Imperium und den lieben, netten, freundlichen Römern, die drin lebten. Also, wenn wir das hier studieren, bitte niemals an die lieben, netten, freundlichen Katholiken aus der Nachbarschaft denken oder Verwandtschaft. Hier geht es immer um das System des mittelalterlichen Kirchenstaates. Nur als Ergänzung. Also ein Staat, der gleichzeitig eine Kirche ist, eine Kirche, die auch ein Staat ist, anders als alle anderen. Und dann Krieg gegen die bibeltreuen Christen, hat es das gegeben. Nun, die Zeit würde gar nicht ausreichen, die Gräueltaten des Mittelalters aufzuzählen und zu analysieren. Halten wir mal fest, dass diese Kirche sogar die Bibel in der Landessprache verboten hat. Mehrmals. 1299 im Konzil von Toulouse. Das war im Nachgang der Katharer-Verfolgung in Südfrankreich oder dann auch nach der Reformation hier beim Konzil von Trient. Verfolgung, Prozesse und Verbrennung waren an der Tagesordnung immer und immer wieder. Kreuzzüge gegen die Waldenser, gegen die Albigenser, später gegen Reformatoren. All das ist traurige Geschichte. Wie ist es mit der Blasphemie? Wie ist es mit dieser Idee der Gotteslästerung? Nun, das Reformationsjubiläum ist ja noch nicht lange her. Da hat man sich neu dieser Dinge erinnert, dass bis Martin Luther dann endlich das Wiederentdeckte mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben, verkündete die Kirche ganz offen, dass wenn man nur genügend Geld bezahlt, man auch seine Sünden einfach so erlassen bekommt. Also, das ist eine sehr verkürzte Fassung, gibt noch viel mehr dazu zu sagen. Meine Lieblingsgeschichte, Sie kennen wahrscheinlich den Tetzel, nicht wahr? Der so von Ort zu Ort ging und dann den Leuten gesagt hatte, gebt mir euer Geld, dann werdet ihr alle aus dem Fegefeuer befreit und eure Nachbarn werden aus dem Fegefeuer befreit und die Verstorbenen werden aus dem Fegefeuer befreit. Und das Beste war, wenn ihr plant, eine Sünde zu begehen, bezahlt jetzt schon mal, dann bekommt ihr die Vergebung, dann könnt ihr die Sünde mit gutem Gewissen tun. Ein Mann hörte sich das an und dachte, das ist eine tolle Sache. Und der war ziemlich clever. Der hat sich dann vom Tetzel so einen Brief ausschreiben lassen, dass ihm die Sünden der Zukunft vergeben sind. Das hat er dann entgegengenommen und hat dem Tetzel auf dem Weg im Wald aufgelauert. Hat ihn überfallen, hat ihn ausgeraubt. Hat alles Geld an sich gezogen. Tetzel hat ihn vor Gericht gebracht und vor Gericht hat dann der Mann die Ablassurkunde gezeigt, dass Tetzel selbst ihm bereits die Sünden vergeben hatte, ganz rechtmäßig. Und dann ist er freigesprochen worden. Luther hat natürlich gezeigt, dass das nicht das Evangelium ist. Und das erklärt jetzt vielleicht auch, warum die Bibel so sehr auf dieses System sich einzoomt, weil hier eine falsche Idee vom Evangelium verkündet wird unter der Voraussetzung, es wäre das wahre Evangelium. In der Welt hat es viele schlechte Mächte und Königreiche gegeben, aber die meisten erkennt man einfach schon mit der Bergpredigt. Aber hier ist eine Macht, die behauptet, das Evangelium zu verkündigen und tut es gar nicht. Und deswegen gibt die Bibel so viel Aufmerksamkeit daran. Hier ein paar Zitate. Wir nehmen auf dieser Stelle, auf dieser Erde, die Stelle des allmächtigen Gottes ein. Der Papst ist von großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur ein Mensch, sondern Gott und der Stellvertreter Gottes ist. Man findet in der Geschichte ganz vereinzelt hier und dort Dokumente, wo Päpste tatsächlich mit Herr Gott angesprochen worden sind. Papst Alexander VI., von dem ist bei seiner Intronisation gesagt worden, dass er ein Gott sei, der sich in Rom erhebe. Das ist aber eher die Ausnahme. Ein viel nachdenkenswerterer Punkt ist folgender. Im Kirchenstaat in Rom ist die Lehre erfunden worden, dass jeder Priester bei der heiligen Messe, bei der sogenannten Eucharistie, Kraft seines eigenen menschlichen Wortes die leblose Hostie in den tatsächlichen, realen Leib Jesu verwandeln kann. Frage, wenn man Brot in den Körper Jesu verwandeln kann, was braucht man dazu? Durch das eigene Wort. Schöpferische Kraft. Das heißt, jeder Priester, indem er diese Eucharistie bewusst durchführt und das behauptet, ohne zu sagen, ich bin Gott, behauptet er doch genau das zu haben, von dem Gott sagt, dass er es alleine hat. Und von dem wir letztes Mal gesehen haben, dass der Satan es auch nicht hat, während der 1000 Jahre. Nämlich durch die Kraft des eigenen Wortes Realität zu verändern. Hier mein Zitat, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, dass seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. So behauptet dieses System, dass sie die Gesetze Gottes ändern können und das wollen wir einfach mal überprüfen, ob das tatsächlich auch so praktiziert worden ist. Hier ein Vergleich der 10 Gebote mit einem aktuellen Katechismus. Links immer das Originalgebot, wie es in einer handelsüblichen Bibel zu finden ist. Rot all das, was weggefallen ist. Hier rechts dann im Katechismus gelb die Umformulierung. Ja, also hier heißt es, du sollst keinen anderen Götter haben. Hier heißt es, du sollst an einen Gott glauben. Ist zwar inhaltlich das Gleiche, aber trotzdem. Erstens fehlt hier eine ganze Menge und dann hätte man es auch so lassen können, oder? Zweites Gebot, das fehlt vollständig. Also das ist gar nichts. Das dritte Gebot, das jetzt das zweite ist, auch hier fehlt mehr als die Hälfte, dafür wird Missbrauchen in Verunehren verändert. Dann haben wir das vierte Gebot, auch hier wird radikal der Rotstift angesetzt, das Wort Heilige bleibt noch übrig. Und dann wird hier, du sollst den Tag des Herrn eingefügt, das ist jetzt das dritte Gebot im Katechismus natürlich, das kommt alles hinterher, nicht wahr, fehlt alles. Dann haben wir das fünfte Gebot, hier auch eine Änderung, ja, statt das Land, das der Herr dein Gott dir gibt, es dir wohlergehe auf Erden. Das klingt ähnlich, aber es ist die Frage, ob es dasselbe ist, nicht wahr? Dann, Achtung, 6. Gebot, das ist zum ersten Mal etwas gleich. Dann haben wir hier 7. Gebot, auch geändert, Ehebrechen, Unkeuschheit. Ja, 8. Gebot, 9. Gebot, auch nochmal etwas geändert, da fehlt was. Und dann hat man natürlich das Problem gehabt, jetzt hat man ein ganzes Gebot, das 2. Gebot rausgenommen. Das merkt ja nun der Letzte, wenn man von den 9 Geboten spricht, nicht wahr? Dass es 10 Gebote waren, wusste man irgendwie schon. Also was machen, woher nehmen und nicht stehlen? Genau, das 9. Gebot hat man einfach in der Mitte durchgeschnitten. Und das 10. hat man durchgeschnitten und hat jetzt 2 Gebote. Ja? Einmal, du sollst dich begehren deines nächsten Frau und deines nächsten Gut. Das sind ja auch 2 verschiedene Dinge, nicht wahr? Und dann hat man wieder 10. Statistisch sind etwa 70% der 10 Gebote geändert. Ich weiß nicht, was Sie sagen würden, wenn Sie morgen aufwachen und in den Nachrichten verkündet wird, dass die schweizerische Verfassung um 70% geändert worden ist, aber die Politiker sagen, das ist alles nur Kosmetik. Keine großen Veränderungen. Ja? Da wäre doch was faul, oder? Das ist ganz, ganz gewaltig was faul in dieser Sache. Gott hat sich so kurz gefasst. Theologen schreiben Bände über Bände. Gott hat alles, was er sagen wollte, auf 2 Steintafeln draufgekriegt, in kurzen Sätzen. Muss man das wirklich noch kürzen? Geschweige denn noch verändern? Das, was Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Besonders bedeutend ist natürlich die Veränderung des Sabbats in den Sonntag. Hier haben wir ein interessantes Zitat aus katholischer Catholic Press. Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Vom Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Vielleicht ein ganz kurzer Mini-Ausflug in die Geschichte des Sonntags. Schon im 2. Jahrhundert fingen Christen an, sich mit dem Samstag unwohl zu fühlen, weil etliche Juden wie Bar Kochba und andere, ständig gegen die Römer rebellierten, wollten sie mit den Juden nichts zu tun haben. Die gesamte Geschichte vom Sonntag ist sehr traurig, hat immer so etwas Antisemitisches gehabt. So, wir wollen nicht mit den Juden ins Eins gesetzt werden. Man musste auch extra Steuern zahlen, die Judensteuer, den Fiscus Judaicus, wenn man den Sabbat hielt. Und so fingen Leute an, schon im 2. Jahrhundert, sich so ein bisschen vom Sabbat zu distanzieren. Das Ganze wurde dann, das war vor allem in Alexandria und in Rom, den großen Städten, das ist meistens der Abfall größer als in den kleinen Dörfern. Und dann kam der Konstantin, der berühmte Kaiser, der dann vorgeblich Christ wurde, das ist eine eigene Geschichte für sich, und der erließ dann dieses erste Sonntagsgesetz, der am 7. März 321, an dem ehrwürdigen Tag der Sonne, sollen alle Magistraten und Stadtbewohner ruhen. Und die Christen machten mit. Jetzt war die Idee, dass man Christen und Heiden irgendwie zusammenbringt. Der Tag der Sonne, der Dies Solis, das war ein heidnischer Feiertag, der gerade im 3. Jahrhundert sehr populär geworden war. Und der sollte jetzt als christlicher Tag den Sabbat ersetzen. Hier haben wir Silvester, den Bischof von Rom, der als erster den Sonntag, den Herrentag nannte. Dann im Konzil von Laodicea hat man gesagt, die Christen sollen am Sabbat jetzt arbeiten. Sie sollen nicht mehr judaisieren. Das war dann schon ein paar Jahrzehnte später. Und wenn sie das trotzdem machen, sollen sie ausgeschlossen werden. Hier wurde es also schon ganz bedenklich. Und dann sagte Kaiser Justinian 530, was immer die Kirche beschließt, das gilt auch für die weltliche Macht. Und so beschloss dann die Kirche, Achtung, 538 auf der Synode von Orléans, wenn jemand gefunden wird, die oben verbundenen Tätigkeiten, Klammer auf, am Sonntag auszuführen, soll er bestraft werden, nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Das erste kirchliche Sonntagsgesetz im Jahre 538. Eusebius sagte, alles, was man am Sabbat zu tun verpflichtet war, haben wir auf den Tag des Herrn übertragen. Und das ging dann immer so weiter. Noch 372 hat man Sabbat und Sonntag fast noch als gleichwertig betrachtet. Die allermeisten Christen haben immer noch Sabbat gehalten, aber der Sonntag war jetzt quasi ein zweiter Tag, der kam immer mehr in der Bedeutung, wurde der wichtiger und der Sabbat nahm immer mehr ab. Und man sieht jetzt über die Jahrhunderte, wie das ein regelrechter Kampf war und der Sonntag sich nur langsam durchsetzen konnte. Der Kaiser Leo hat dann das Sonntagsgesetz verschärft, man durfte auch keine Landarbeit mehr machen, das hatte ja Konstantin noch erlaubt. Dann musste festgelegt werden, Bischöfe müssen am Sonntag in die Kirche, war wohl hier noch nicht so selbstverständlich. Dann durften keine Urteile mehr am Sonntag gefällt werden in Aragon, in Spanien. Dann wird erneut die Einhaltung des Sonntags gefordert. Das hat sich also wirklich langsam nur durchgesetzt, weil der Sabbat so tief verankert war. Dann gab es hier Geldstrafe für Adlige und Schläge für Knechte, wenn man den Sonntag entweiht. Dann musste man sogar zu Wundergeschichten greifen, um den Sonntag irgendwie zu begründen. Man hat dann hier erneut die Strafen verschärft im 7. Jahrhundert. Man hat dann sogar die Juden gezwungen, Toledo, am Sonntag zu ruhen. Die Sabbatfeier wird ihnen verboten, eine sehr traurige Geschichte. Dann der König von Westsachsen sagt, Sonntagsarbeit wird bestraft. Das Fernbleiben vom Gottesdienst wird dann sogar bestraft. Dann wird immer noch im 8. Jahrhundert in England Sonntagsheiligung angemahnt. Da halten immer noch Leute den Sabbat. Und Sonntagsbrecher dürfen versklavt werden in Bayern, nicht wahr? Ganz gefährlich. Hochzeiten irgendwann verboten am Sonntag. Dann hat man nochmal festgelegt, Sonntag ist von Samstagabend bis Sonntagabend, nicht wahr? Hier hat dann die Synode von Paris gesagt, wenn man den Sonntag bricht, sendet Gott einen Blitz und bestraft einen. Und hier, Gott wird zornig, wenn am Sonntag nicht gebetet wird, Synode von Freiburg. König Edgar von England, der war ganz eifrig, der hat gesagt, am besten wir fangen schon Sabbat 15 Uhr an und machen bis Montag Sonntag, ja, damit es auf keinen Fall entheiligt wird. Und Petrus Damiani hat dann behauptet, dass die Seelen im Fegefeuer immer am Sonntag frei sind und so. Dann hat man irgendwann das Fleischessen am Samstag verboten und wenn man kein Fleisch mehr essen durfte, waren die Leute traurig und dann war der Samstag ein trauriger Tag, hat keiner mehr an Freude gedacht, nicht wahr? Und am Samstag soll Maria angebetet werden als Ersatz. Und dann kommt im Jahre 1200 ein Priester aus der Normandie nach England und predigt immer noch Sonntag und ihm wird widersprochen. Da gibt es noch um die Zeit Sabbathalter. Und dann kehrt er ein Jahr zurück und sagt, in Jerusalem fiel ein Dokument vom Himmel. Da steht drauf, dass Gott das Halten des Sonntags gebietet. Und so haben sie dann den Sonntag angenommen. So ging das damals. Fake News sind keine neue Erfindung. Aber es gab immer Leute, und wir haben ja einige davon schon angesprochen, die Zitate werden wir heute nicht wiederholen. Die Waldenser, einige von ihnen hielten den siebten Tag Sabbat, manche von ihnen sind für ihren Glauben gestorben. In Äthiopien zum Beispiel ist über Jahrhunderte der Sabbat gehalten worden. Und als dann Luther kam und die Bibel wiederentdeckte und das Evangelium wiederentdeckte, da hatte die Kirche ein großes Problem, weil Luther sich allein auf die Bibel fixierte. Und die Leute gingen in Scharen Luther zu. Und dann hat man lange überlegt, im Konzil von Trient, wie kriegen wir die Protestanten zu fassen? Wo ist ihre Achillesferse? Und jemand hatte die glorreiche Idee. Achtung! Die Autorität der Kirche kann nicht an die Autorität der Schrift gebunden sein, denn die Kirche hat den Sabbat in den Sonntag geändert, nicht durch ein Gebot Christi, sondern aufgrund der eigenen Autorität. Das war gegen die Protestanten gemünzt. Die Aussage war, wenn ihr den Sonntag haltet, steht ihr nicht auf Sola Scriptura, sondern ihr folgt eigentlich noch uns. Ihr behauptet immer Sola Scriptura, aber ihr macht es gar nicht. Denn wenn ihr Sola Scriptura machen würdet, müsstet ihr den Samstag halten. Denn der steht in der Bibel. Der Sonntag basiert auf römischer Autorität. Zum Schluss. Was ist diese Herrschaftsperiode, die vorhergesagt worden ist? Diese mysteriöse eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Auch zum Glück ist die Bibel hier eindeutig. Wir finden dieselbe eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit in Offenbarung 12. Eine interessante Geschichte von einer Frau, die in die Wüste flieht und dort von Gott ernährt wird. Und im Parallelvers dazu, nur wenige Verse vorher, ist dieselbe Geschichte, aber dort steht nicht eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, sondern 1260 Tage. Also dreieinhalb Zeiten bedeuten 1260 Tage. Wer das besser verstehen will, das liegt daran, eine Zeit, das hebräische Wort für Zeit, bedeutet eigentlich auch Jahr. Und bei einem idealen Jahr, das in der Prophetie oft zugrunde gelegt wird, von 360 Tagen, ergibt dann dreieinhalb mal 360 ergibt genau 1260. Also dreieinhalb Zeiten sind 1260 Tage. Diese Zeit kommt siebenmal interessanterweise in der Bibel vor. Entweder als dreieinhalb Zeiten oder als 1260 Tage oder als 42 Monate. Und wir wissen ja schon, ein Tag in der Bibel steht für ein Jahr. Genau, das heißt, 1260 Tage sind dann 1260 Jahre. Jetzt müssen wir nur noch verstehen, wann gehen die los? Und wir haben gelernt, das kleine Horn kommt ja nach den anderen zehn und reißt drei aus. Das heißt, der Beginn des kleinen Hornes ist dann, wenn das dritte Horn ausgerissen ist. Erinnern Sie sich noch an das Datum? 538, sehr gut. Was auch interessanterweise das Datum des ersten kirchlichen Sonntagsgesetzes war. Und jetzt muss man nur noch Mathematik Klasse 2 anwenden. 538 plus 1260, wir müssen nicht mal über das nicht vorhandene Jahr 0 drüber, nicht wahr? Wunderbar. Das heißt, wir kommen wohin? Ins Jahr 1798. Was geschah? Jetzt bin ich mal gespannt. Liebe Berner, ich spreche jetzt vor allem zu den Bernern. Was geschah im Jahr 1798? Richtig, der Untergang der alten Republik Bern. Wer hat daran gedacht? Franzoseneinfall in die alte Eidgenossenschaft, die Schlacht an der Neuenegg? Ich dachte, ich renne jetzt offene Türen ein. Hier ist die Schlacht an der Neuenegg. Die alte Republik Bern ging im Jahre 1798 unter. Aber keine Angst, das ist nicht das Ereignis, was wir suchen. Es soll nur illustrieren, zu der Zeit waren die Franzosen sehr aktiv, denn es waren die Franzosen, die gerade kamen und die einen Kanton nach dem anderen eingenommen haben. Da kam dann Helvetische Republik, wie immer das hieß. Unter Herrschaft der Franzosen. Die Franzosen waren aber nicht nur in der Eidgenossenschaft aktiv und haben nicht nur Bern eingenommen, sondern die waren auch zuvorderst schon in Italien unterwegs. Und welcher große General eroberte Italien? Napoleon, ganz genau. Nun, Napoleon, jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte. Napoleon erhielt den Auftrag vom französischen Direktorium, den Kirchenstaat anzugreifen. Italien war damals nicht ein Land wie heute, sondern es waren viele einzelne Staaten, Mailand und Venedig und Florenz und Siena, die ganzen einzelnen kleinen Staaten, nicht wahr? Und ein Staat war dieser Kirchenstaat, der ein tatsächliches politisches Territorium war, des Vatikan. Und nachdem man schon vieles erobert hatte da, wollte man jetzt diesen Kirchenstaat sich einverleiben. Und Napoleon bekam den Auftrag, den Kirchenstaat einzunehmen im Jahre, Achtung, 1797. 1797, geschichtlicher Fakt, bekommt Napoleon von der französischen Regierung den Auftrag, nimm den Papst gefangen und nimm den Kirchenstaat ein. Also ich stelle mir vor, wie im Himmel die Engel gedacht haben, oh nein, ein Jahr zu früh. Was machen wir jetzt? Wir müssen das irgendwie aufhalten, nicht wahr? Sollen wir die Österreicher senden, nicht wahr? Armee. Nun, was passiert ist, Napoleon ging nach Rom und kein Historiker weiß warum, aber er hat einen Friedensvertrag mit dem Papst geschlossen. Hat den Auftrag nicht erfüllt. Die französische Regierung, das Direktorium war ein bisschen angesäuert, dass der Napoleon so einfach machte, was er wollte. Aber jetzt hat man erstmal einen Friedensvertrag. Der wurde aber nicht lange eingehalten von der vatikanischen Seite. Die haben gleich wieder Stress gemacht und Diplomaten dort umgebracht und verfolgt und ich weiß nicht was. Das hat dann die französische Regierung gesagt, das Direktorium, jetzt ist genug, wir werden die Sache ein für alle Mal klären. Wir senden einen General, aber nicht Napoleon. Der macht das nämlich wieder verkehrt. Wir senden General Berthier. Und zwar, der bekam den Befehl am 1. Januar 1798. Sobald es 1798 war, lag der Befehl auf dem Tisch. Geh und hol den Papst. Nimm den Kirchenstaat ein. Und der Papst zu der Zeit war Papst Pius VI. Der war schon 83 Jahre alt, ein alter Mann, nicht wahr? Saß auf seinem Thron, hatte gerade 23-jähriges Thronjubiläum am 15. Februar 1798. Berthier war mit seiner Armee schon ein paar Tage vorher in Rom angekommen, hatte die Stadt umzingelt in der Hoffnung, dass viele Römer von alleine kommen würden. Es kamen einer. Der Rest blieb in der Stadt. Da meinte Berthier, okay, dann muss ich wohl doch rein. Ist in die Stadt hinein und hat dann an diesem 15. Jubiläum, während gerade die Festlichkeiten in der Kirche waren für Papst Pius VI., da klopft es an der Tür, nicht wahr? Und da stehen jetzt die Franzosen vor der Tür und wahrscheinlich haben sie die Tür auch eingetreten, ich weiß nicht, und haben gesagt, du bist Papst Pius VI., ja, du bist gefangen, nicht wahr? Haben ihn dann gefangen gesetzt, haben den ganzen Kirchenschatz geplündert, hatte man viel Verwendung in den Revolutionskriegen für den Gold und das Gold und hat noch am selben Tag in Rom die Republik ausgerufen. Der Kirchenstaat war beendet. Politisch zu Ende. In vielen Zeitungen Europas hieß es, es wird nie wieder einen Papst geben. Hier haben wir die Szene, wie sich ein Künstler das vorgestellt hat. Und hier haben wir den Originalbefehl der Armée d'Italie, der italienischen Armee von Alexandre Berthier. Jede temporäre, also weltliche Autorität des Papstes ist unterdrückt. Also nicht die Kirche, nicht der Katholizismus wurde unterdrückt, sondern der Kirchenstaat, das Horn. Und er wird hinfort keinerlei Funktion mehr ausüben. Wir sind am Ende fast, aber ich muss noch eine Geschichte erzählen. Jeder Papst trägt einen Ring. Das ist der sogenannte Fischerring. Man glaubt ja, dass der Papst, also die Päpste glauben, dass sie die Nachfolger von Petrus sind. Und so wird dann der Fischerring von einem Papst zum nächsten weitergegeben. Als jetzt der Papst Pius gefangen genommen worden ist, hat man ihm auch den Ring abgezogen, so mit Gewalt. Das war natürlich ein Problem. Weil wenn er jetzt sterben würde, und das tat er dann auch sehr kurz bald, 1799 ging ins Exil und starb 1799 in Frankreich im Exil. Dann hätte es keinen Nachfolger mehr geben können, weil dieser Ring nicht übertragen werden können. Nun, Achtung, am nächsten Tag, nachdem ihm der Ring genommen worden ist, überlegt sich Pius VI., was kann ich denn jetzt machen? Und er ging zum Finanzier der Armee. Das war kein Franzose, sondern ein Schweizer. Und hat ihn gefragt, ich bin jetzt ein alter Mann, nicht wahr? Ich werde bald ins Exil gehen und werde sterben. Und das Papsttum ist ja eh vorbei, nicht wahr? Und es wird auch nie wieder einen Papst geben. Traurig, traurig. Könnte ich als Andenken vielleicht den Ring haben? Er hat ihn gegeben. Der Schweizer Finanzier, der Armee von Berthier, hat ihm am nächsten Tag den Ring zurückgegeben. Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, kommen Sie morgen Abend wieder. Eins war sicher, 1798 dachte man ohne Frage, das Papsttum ist für immer vorbei. Hier haben wir einige interessante Artikel, die er in London, hier 1798, von David Edward King, Signs of the Times, die haben gesagt, die Prophetie erfüllt sich. 1798, genau 1260 Jahre seit der Errichtung des Papsttums. Wir leben in der Endzeit, das war die Erkenntnis hier, 1798, Signs of the Times. Und dann sagt er hier, wir haben allen Grund zu glauben, dass die 1260 Jahre jetzt vollendet sind. Und dann war die Frage, was kommt jetzt? Nun, die Prophetie ist noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch einen weiteren Wolf im Schafspelz, den wir uns morgen anschauen. Während wir jetzt ein Musikstück hören, möchte ich uns eine einfache, aber simple Frage stellen. Wir haben gesehen, dass die antichristliche Macht der Prophetie der römische Kirchenstaat des Mittelalters gewesen ist, das sogenannte Papsttum. diese Macht behauptet, für Christus zu sprechen, an der Stelle Christi zu wirken, kämpft aber eigentlich gegen das Evangelium Christi, gegen die Schöpfermacht Christi und gegen sein Gesetz. Und die Frage heute Abend ist, möchtest du, möchten Sie dem wahren Christus folgen und sich von dem Irrtum distanzieren? Wir alle sind abhängig von der Gnade Gottes, wie wir es gerade gehört haben in dem Lied. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wo die originale Gnade herkommt und wie sie funktioniert. Es gibt viele Käseprodukte heute, die heißen Emmentaler. Aber der echte Emmentaler kommt aus dem Emmental. Es gibt viele Lehren und Kirchen, die nennen sich christlich, aber die wahre christliche Lehre kommt von Christus. Und heute Abend möchte ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, fragen, ob du auch Christus folgen möchtest. Seiner Lehre, seinem Evangelium, seiner Gnade, seinem Glauben, seinem Gesetz, egal was Institution oder Kirchen in dieser Welt lehren möchte. Wer von uns möchte dem Original Christus folgen, koste es, was es wolle. Amen. Noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Wir haben einiges gelernt über Prophetie und Geschichte und auch über die Art und Weise, wie der Feind versucht hat, das Evangelium zu verändern durch die Jahrhunderte. Und wir haben gesehen, dass es einen großen Kampf gibt zwischen Gute und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wir wollen uns heute ganz bewusst, nachdem wir in den letzten Abenden immer wieder gesehen haben, was die Wahrheit ist, auch ganz bewusst für die Wahrheit entscheiden, als wir heute gesehen haben, dass es Mächte in dieser Welt gibt, die Irrtum predigen. Und die dabei den Anschein erwecken, als ob sie das wahre Evangelium in die Welt tragen und von dir eingesetzt sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Liebe schenkst, die nicht auf Menschen herabschaut, sondern dass wir realisieren, dass du für jeden Menschen gestorben bist. Ja, dass viele der gläubigsten und treuesten und aufrichtigsten Menschen überhaupt in der katholischen Kirche zu Hause sind. Aber dass du vor Systemen warnst, die uns schaden. Und dass du jedem Einzelnen ans Herz legst, dir ganz zu folgen, der ganzen Wahrheit, so wie du sie uns gegeben hast. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns den Mut schenkst, dir zu folgen, wo immer du uns auch hinführst. Und danken dir, dass du das tun wirst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Dankeschön, dass du dieses Video angeschaut hast. Wie du vermutlich schon ahnst, gibt es noch viel mehr zu lernen. Mehr als in allen Videos dieser Internetseite dargestellt wird. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du nicht einfach nur ein paar Videos anschaust, sondern anfängst, dich selbst mit diesem unglaublich spannenden Buch auseinanderzusetzen. Kauf dir am besten noch heute eine Bibel und lies jeden Tag ein wenig darin. Du wirst sehen, wie viel Gott dir persönlich beibringen wird. Am meisten Freude macht das, wenn man das nicht alleine tut, sondern mit anderen Gleichgesinnten. Und deswegen möchten wir dich einladen, einmal zur Adventgemeinde nach Bern zu kommen. Dort gibt es viele verschiedene Angebote, Hauskreise, Bibelkreise, Bibelunterricht und vieles mehr. Du kannst dich auf der Internetseite der Adventgemeinde dort genauer informieren. Und wir würden uns freuen, wenn du schon bald einmal unser Gast in der Adventgemeinde Bern sein wirst. Gottes Segen bis dahin.